Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Ich werde gesponsert von der VR Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es, auf eine Tasse Tee mit Christine Hansen und Finn Schauer. Ja, heute geht's bei Tores Tea Time um das leidige Thema Steuern. Aber bitte nicht abschalten jetzt, denn ich verspreche, es wird locker flockig. Denn mir gegenüber sitzen zwei junge Steuerberater, die so etwas der Norm abweichen. Der eine tourt als Heavy-Metal-DJ durch die Husumer Kneipen und die andere ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und berät jetzt mittlerweile mit Anfang 30, 60, 70, 80, 90 Jahre alte Landwirte und erlebt dabei einiges. Wir wollen heute mit einigen Klischees aufräumen und das tun wir bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und ihr habt euch Irish Cream gewünscht und ich sage herzlich willkommen bei Tores Tea Time, Finn und Christine. Moin.
Moin, Tore.
Moin Tore, schön, dass du zu uns gekommen bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf, hier kommen durfte. Und wir machen, Christine, wenn es für dich in Ordnung ist, den Podcast nicht ob platt.
Ausnahmsweise.
Denn Finn und mein Platt ist eher ja, ausbaufähig.
Mittelprächtig.
Mittelprächtig.
Ja. Das würde relativ ätzend werden, glaube ich.
Du sprichst 90% des Tages platt. Und ja. Für dich ist das fast eine Herausforderung, Hochdeutsch zu sprechen, ne?
Ja, ich muss mich bett konzentrieren, jetzt Hochdeutsch zu sprechen.
Also meinetwegen kannst du gerne platt antworten. Ich lasse es lieber.
Meistens ist das schwierig, ja. Wenn man auf Hochdeutsch eine Frage gestellt bekommt, auf platt zu antworten. Deswegen lass uns ruhig Hochdeutsch bleiben und dann üben wir ein bisschen platt im Nachgang.
Es gibt ja wirklich Menschen, mit denen man permanent Hochdeutsch spricht und mit anderen, die möglicherweise direkt daneben stehen, Plattdeutsch spricht.
Ja, man schwenkt sofort um. Gerade so, wie man sie kennenlernt.
Herrlich. Mhm. Gut, dann lass uns drei Fragen zum Reinkommen machen. Und zwar erste Frage, egal wer zuerst antwortet, euer Lieblingsessen.
Kartoffelpuffer.
Das ging schnell. Kartoffelpuffer mit?
Abelmus.
Abelmus.
Oh Gott.
Okay. Ja, lecker.
Ja, ich bin eher der herzhafte Typ und bin dann eher in die Richtung Burger, in alle Richtungen quasi. Obwohl ich, glaube ich, frage mich eher, was ich nicht mag, glaube ich. Da, außer Innereien und Schwarzsauer ist da eigentlich, mag ich, glaube ich, fast alles. Also ob es Fleisch, vegetarisch, alles, was dabei ist. Also.
Ich bin auch so ein Burger-Fetischist. Also, sag mal, was ist dein Favorite?
Also, im Burgerbereich kommt es ja immer auf die Soße und das Patty ja irgendwie an und wie es zusammengestellt ist. Und da gibt es ja von bis. Also, ich kann nicht sagen, dass ich Barbecue-Burger lieber mag als, keine Ahnung, als einen gut gemachten Wedgie-Burger. Die sind auch mal ganz geil, wenn die da mit Avocado-Creme rumhantieren oder so. Das ist auch ziemlich gut.
Also, gönnst du dir auch ab und an mal einen schönen Wedgie-Burger?
Ja, also muss nicht immer überall Fleisch dabei sein, das, aber einfach probieren. Ich bin einfach immer so eine, bekannt als Buffet-Fräse auch so ein bisschen und bin dann immer, bin ja auch erzogen worden, immer aufzuessen ordentlich. Und beim Buffet ist das schwierig, weil die legen ja nach.
Ne? Ist
also,
so.
Ne? Ja. Und ich, wenn du schlechtes Wetter haben, also gutes Wetter haben willst, dann musst du ja aufessen.
Ne? Ist so.
Ja, aber wie gesagt, mag eigentlich alles. Schwierige Frage daher.
Lieblingsmusik, das sollte einfacher sein. Und da habt ihr beide einen außergewöhnlichen Musikgeschmack, will ich mal behaupten.
Ich denke schon. Ja, also am liebsten ist das so Irish Rock oder Irish Folk Punk, also ja.
Was kann man sich darunter vorstellen? Also was in so einer irischen Bar-Kneipe gespielt wird?
Ja, auch. Oder
so
eben
Molly Malone und all sowas?
Ja, quasi. Gehört auch dazu. Ja. Noch ein bisschen verrückter, auch auf Konzerten. Ein paar vereinzelte Bands gibt es ja doch, also cool. Ja.
Ja. Und bei dir, Finn, ich hatte schon eingangs im Intro gesagt.
Natürlich, also Herz schlägt am meisten für Metal, aber man soll sich wundern, ich höre auch Rap gerne, ich höre auch Alternative, ich höre Punk, also es ist ganz, ganz breit gefächert. Auch da frage mich eher, was ich nicht höre.
Okay.
Da geht es eher Richtung so langsam, leisen Soul-Sachen, da werde ich immer depressiv bei und sonst.
Und du bist ja so eine frohe Natur, da passt ja auch gar nicht.
Nee, geht nicht.
Wir wollen auch gleich ein bisschen weiter über Metal schnacken, aber erstmal kommen wir zu eurer Lieblingsserie.
Ja, ich habe gerade eben im Vorwege, kann ich euch sagen, gesagt, irgendwas mit Mörder war das, weil ich gar nicht so viel Fernsehen gucke. Aber Tore hat mich korrigiert. Das heißt,
How to get away with Murder.
Genau, so heißt sie richtig.
Dunkelhäutige Staatsanwältin, die mit ihren Studenten irgendwas aufklärt.
Genau, wie komme ich mit Mord davon? Also
gut übersetzt.
Ganz spannend.
Also nicht nur plattdeutsch sicher, sondern auch im Englischen.
Super.
Brauchst du wahrscheinlich so oft nicht auf den hiesigen Bauernhöfen.
Nee, da war meistens bloß Platschnack.
Ja. Und BD?
Ja, was ich durchgesuchtet habe, echt war hier Four Blocks. Das habe ich richtig gerne geguckt quasi. Das war.
Und seitdem hörst du auch Deutschrap?
Seitdem höre ich eigentlich schon vorher ein bisschen. Okay. Aber das war tatsächlich, bin ich dann mal zum Döner holen gefahren da zwischendurch und bin dann schön mit meinem E-Golf mit Arm aus dem Fenster durch Husum gefahren quasi und hab den Soundtrack angemacht. Sah ein bisschen affig aus wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich.
Aber man hört schon raus, und das war Ziel der Sache, ihr seid nicht der klassische Steuerberater-Typ, den man sich zumindest vorstellt.
Nee.
Will ich mal behaupten.
Nee, also das ist ja auch teilweise echt Klischee-Denken in irgendeiner Form. Ich glaube, so vielleicht ist es in den 90er, 80ern so gewesen, dass das einfach immer etwas zugeknüpftere Schlipsträger, dass man das mit dem Berufsstand verbunden hat in irgendeiner Form. Wir werden denen das auch nicht so richtig los, dieses Klischee. Obwohl man echt viele Steuerberater kennt, die wirklich auch locker sind, die entspannt sind quasi. Und trotzdem, wenn man dann auf diesen, wir haben ja auch Fortbildung irgendwo, und wenn du da sitzt, da hast du auch ganz oft auch Leute, die in den Pausen eher über ihre Mandanten und großen Fälle sprechen, anstatt mal ein bisschen Blödsinn zu quatschen, weil das ist eigentlich ein bisschen bei dem Stoff, der wirklich manchmal auch wirklich sehr, sehr komplex ist und nicht nachzuvollziehen ist, ganz schön, wenn man mal ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Durchfall redet, ne?
Was Normales macht zwischendurch, ja.
Ja, absolut richtig. Ja. Dann lass uns da schon drüber sprechen. Könnte es daran liegen, dass die Angesprochenen, gerade von euch Steuerberater, möglicherweise die studierten Steuerberater sind? Denn ihr beiden, und das ist für mich eine Besonderheit, aber vielleicht ist es gar keine, habt kein Studium und seid trotzdem Steuerberater. Vorab, wie funktioniert das eigentlich? Muss man also nicht studieren, um sich Steuerberater nennen zu dürfen?
Nee.
Offensichtlich nicht.
Tatsächlich einer der wenigen Berufe, die akademischen Hintergrund haben, aber dann doch nicht ein Studium erfordern. Also den kann man tatsächlich als reiner Praktiker, kann man Steuerberater werden. Sogar ohne Abitur. Ja.
Also du hast auch
kein Abitur. Ich habe ganz artig Realschule gemacht, bin Steuerfachangestellte gelernt, nach ein paar Jahren Fachwirt gemacht und dann den Beratertitel, ja.
Wie lange dauert das? Wann hast du das mit 16?
Mit 16 bin ich in die Lehre gegangen, genau. 3-4 Jahre später den Fachwirt und dann 2019 den Berater. Ja, das funktioniert alles gut ohne Studium.
Finde ich sehr interessant, dass es eben nicht notwendig ist. Du hast also auch nicht studiert, Finn?
Nee, ich habe in Husum halt Abi gemacht und danach auch Steuerfachangestelltenlehre in Schobel. Und dann bin ich auch ziemlich zügig direkt nach der Ausbildung hier in Viöl gelandet und bin dann hier vom Steuerfachangestellter, dann Steuerfachwirt und dann Berater. Und bei uns war es auch dann gleich, dass man wir hatten damals die Konstellation, dass man auch gleich die Geschäftsführungstätigkeit mitnehmen konnte. Und dann haben wir das Gebäude, wo ihr jetzt sitzt, auch bauen dürfen in 2016. Und war ziemlich, ziemlich steil so für so einen 29-Jährigen. Und du wusstest auch eigentlich gar nicht wirklich, was auf dich zukommt. Das war viel, viel Vertrauen von unseren beiden Seniorpartnern, die einfach einem immer den Rücken freigehalten haben. Und mein Kollege Ulf Volkwarzen war ja auch zu dem Zeitpunkt, wir waren also zu zweit. Das hat es auch nochmal leichter gemacht in der gesamten Ausbildung, aber auch zu zweit. Du fährst ja quasi dann immer, wenn du eine Ausbildung als Steuerberater machst oder als Steuerfachwirt, gibt es da eine Akademie in Springe bei Hannover. Und das ist so, das weiß auch jeder Steuer, der mit Steuern zu tun hat, kennt das. Und da bist du dann halt mal 3-4 Monate eingesperrt mit den ganzen Steuerverrückten. Und das ist dann schon anstrengend, aber wenn man rückblickt, auch immer eine geile Zeit. Wie so ein Studium, aber halt nur vier Monate.
Form, ja, genau.
Und Spaß haben wir da auch gehabt, aber am Anfang war es eine harte Nuss insgesamt. Also.
Ja. Mich interessiert brennend, wie ihr beiden mit Steuern zu tun gehabt habt mit Ende der 10er Jahre oder Mitte der 10er, mit 16. Du wahrscheinlich dann auch mit nach dem Studium mit 19, nach dem Abi, ja,
genau.
Mit 19. Du warst ja sicherlich schon früher ein verrückter Hund.
Sagt man.
Und du, Christine, bist auf einem Bauernhof aufgewachsen.
Ja.
Wie kamst du denn da mit Steuern?
Also Steuerberater war bei uns auf dem Hof eigentlich immer präsent, weil das bei den Landwirten so ist, dass die Buchhalter dann auf die Höfe gekommen sind und da die Buchhaltung entweder vor Ort gemacht haben oder sogar mitgenommen haben, aber regelmäßig vor Ort waren. Und immer, wenn man dachte, wer ist da denn? Das ist der Stöberorder.
Ja.
Okay, was machen der eigentlich immer hier? Warum macht er unsere Papiere? Warum darf der alle Rechnungen sehen? Warum kommt er so oft? Also wusste man schon relativ früh,
was der Steuerberater ist. Und das hat dich angefixt. Mensch, das sieht ja interessant aus, was er da macht.
Also er hat das unglaublich gut dargestellt, was er so macht. Das war schon interessant, hat Interesse geweckt, aber es war trotzdem mehr Zufall, dass ich dann doch ins Steuerrecht gegangen bin, weil mich eigentlich immer mehr die Landwirtschaft schon interessiert hat. Eben. Aber ja.
Was denn für ein Zufall? Wie kann das passieren?
Ja, das war so, dass ich meinem Vater gesagt habe, ich könnte gut Landwirt lernen, und dann sagt er, na, nun lernen wir erstmal was Ordentliches, ne?
Jo.
Ich sage, gut, dann war es so, dass wir im Grünen Zentrum geguckt haben, in Bredstedt. Da könnte man ja auch Steuerrecht lernen, da ist die Landwirtschaftsschule nebenbei, also definitiv ist Landwirtschaft irgendwo dabei. Also habe ich dann beim Landwirtschaftlichen Buchführungsverband auch gelernt. Und ja, das war Bedingung für mich. Es muss irgendwas mit Grün zu tun haben. Ja. So wie man hier auch sagt, die grüne Christine die ist grüne das hier.
ja. Politisch auch die grüne Christine?
Nein.
Kommen wir auch später darauf zu sprechen, auch in Richtung Frauenquote geht es dann, weil, naja, du hast schon einige Erfahrungen gemacht, als gerade als junge Steuerberaterin, auch nicht immer ernst genommen zu werden.
Aber ja.
Schlagen wir dann später drüber. Wie ist es bei dir passiert, Finn, dass du Bock auf Steuern bekommen hast?
Auch reiner Zufall. Lange Liste gehabt nach dem Abi, was man machen sollte. Und
überall abgelehnt.
Und ja, oder also nicht zu spät angefangen, aber ich hatte ganz kurz einen Patenonkel, der war Pilot bei der Bundeswehr. Ja. Und da fand ich es ganz cool, dass die mit 41 nachher fertig sind und noch einen zweiten Berufslebensabschnitt hat. Ich so, ey, kannst du zwei Berufe machen in deinem Leben? Fand ich irgendwie nett und spannend, hab das dann versucht quasi. Ja. Und ging auch alles ganz gut, aber nachher wurde ich irgendwie ausgemustert wegen der, ich habe so eine Hüftdysplasie oder so, das wurde schon mit 19 irgendwie gesehen, und dann haben sie mich dann ausgemustert. Ich musste dann auch nicht zum Wehrdienst, damit habe ich ja irgendwie so ein Viertel Jahr verloren irgendwo. Und naja, ansonsten bin ich dann zu Steuern gekommen, weil alle anderen audiovisuelle Medienkaufmann gab es irgendwie bei Super RTL, habe ich beworben, bei Vox, als Werbekaufmann, alles nichts geworden. Und dann, dann machst du erstmal Steuer und dann gehst du danach
studieren. Wer nichts wird.
Mit Steuerfachangestellter. Also so, das soll.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein unglaublich komplexes Themengebiet.
Ja, ist auch echt wirklich so.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, und ich wusste das gar nicht, dass du ja auch Fußballtrainer gewesen bist. Und du hast eine, in meinen Augen, berüchtigte Fußballmannschaft damals trainiert, den TSV Tönning, war bekannt bei allen Hallenturnieren. Wie passte das zusammen? Fußballtrainer, angehender Steuerberater und dann noch mit Heavy Metal. Für mich passt das einfach alles nicht.
Ach, weiß ich ja. Passen da, wo die Interessen hinfallen irgendwo. Ja. Also ich habe ja selbst lang genug gespielt, in der SG Eiderstedt, und hatte auch einfach immer Bock auf junge Leute irgendwo. Und das ergab sich irgendwann mal so, dass ich dann ein bisschen da reingerutscht bin. Und weil natürlich auch immer keiner gefunden ist. Wie immer kennt man im Verein, ja, dass du noch nicht viele findest. Und ich habe im Sportheim gewohnt in Tönning. Also das heißt, es hat sich so dermaßen angeboten. Hammer. Und hab ich halt 4 Jahre lang gespielt und trainiert. Das war natürlich am Wochenende möglich, aber es war auch anstrengend. Aber die Truppe, die berühmt-berüchtigte Truppe quasi, wir haben ja auch schon Vorgespräch drüber geschnackt quasi, aus denen ist auch viel noch was geworden, obwohl das echt Typen waren. Ne?
Also, Hammer.
Ne, schöne Grüße an alle möglichen jetzt,
die ja, keine Namen
hören. Nein, aber das war echt gut. Und es war eine super Zeit auch für mich als Trainer, weil ich ja nur 6 Jahre auseinander war mit den Jungs.
Ja.
Das war
herrlich. Abschließend, was ist das Faszinierende an Steuern? Irgendwas muss man ja mit 16, 17, 18, 19 da gehalten haben.
Vielleicht.
Ja, faszinierend. Ich glaube, das ist die ganze Thematik, die einfach spannend ist. Man ist so dicht an den Mandanten dran. Man ist, ich sag mal, man kommt gleich nach dem Doktor.
Man oder ist vielleicht sogar schon noch davor.
Ja, man hat ein unglaubliches Vertrauensverhältnis zu vielen Mandanten. Man ist ganz dicht dran. Man kann ihnen eigentlich in allen Lebenslagen zur Seite stehen. Rat und Tat und ja, Steuern. Ich finde Steuern einfach spannend. Also so richtig definieren. Ich finde es gut.
Ja. Und Klischee wegräumen, es ist halt Steuern. Was heißt denn das Steuern? Wir beraten ja Unternehmer. Also es ist ja eigentlich ganz, ganz viel Unternehmer, mit denen du tun hast. Du bist da wirklich, hast einen hohen Vertrauensvorschuss. Nicht nur, weil du ja die steuerrechtlichen Thematen, da brauchst du ja alle Zahlen für, sonst kannst du den Kram nicht machen. Und da ist es halt so, dass du deswegen auch alle unternehmerischen Entscheidungen, ja, wirst du zu Rat gezogen. Das sind echt, also du bist doch Steuerberater, das musst du doch wissen. Das hört man immer wieder, den Satz. Obwohl, natürlich sind wir keine Rechtsanwälte, wir sind keine Unternehmens-BWL-Berater in irgendeiner Form. Und trotzdem haftet immer so dieser Ruf dran, du musst doch Steuerberater, musst du doch alles wissen ungefähr. Und daher brauchst du andersrum wieder ein bisschen Netzwerk. So, ne? Und das haben wir natürlich auch irgendwo hier mit der Truppe. Und ja, es ist auch viel Spezialwissen bei. Ne?
Wie ist es denn, wenn man beim Ringreiten ist oder beim Schützenfest? Und da geht es um irgendwelche Gerüchte. Hier hast du schon gehört, hier Firma XY ist doch pleite. Oder er ist doch, werdet ihr darauf angesprochen? Mensch, ihr müsst das doch wissen.
Also vereinzelt kommt das schon vor, aber Vertrauensschutz, ne?
Da gibt es auch natürlich eine Schweigepflicht.
Ganz, ganz klar, ja.
Die ist ähnlich wie bei den Ärzten auch mit Berufsverbot belegt. Also wenn du da wirklich hart dagegen verstößt, dann...
Was ist ein harter Verstoß? Also wenn du mit einem Kumpel zusammensitzt und da fährt jemand lang und du sagst ihm, hier...
Das muss halt zur Anzeige gebracht werden natürlich. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt dir erzähle, dass irgendein Freund von dir pleite ist quasi und weil ich es halt weiß aus meiner beruflichen Tätigkeit, dann kann der, dem ich jetzt quasi da verleugnet habe, das bei der Kammer melden bei uns. Und wir haben auch eine berufsständische Kammer und die sagen dann so, schau mal, Titel her, ist vorbei mit deiner Steuerberatung.
Und wie oft ist das schon passiert?
Noch nicht. Also noch hat sich keiner beschwert, aber die Schweigepflicht ist auch, wird auch ganz ernst genommen. Das ist so ein Berufskodex da. Ist auch. Also das ist.
Ihr lebt ja auch von dem Vertrauen gegen.
Natürlich.
Genau, das muss auch so sein.
Ja. Ja. Dass die Mandanten eher mal sich wissen, dass sie hier sind, wenn sie sich auf dem Parkplatz begegnen oder so. Du kannst es nie ganz heimlich halten, wen du betreust, aber damit weiß man noch nicht, wer
die das sprechen ist. Die sprechen ja halt untereinander. Und, ne? Und da können wir jetzt nicht verhindern, das ist auch okay, aber da kommt dann schon mal, wie, kennst du den? Ja. Zufällig.
Ja. Ihr arbeitet bei H&P in Viöl. Man kennt es, wenn man in Viöl reinfährt. Von Husum kommen auf der linken Seite beim Kreisverkehr, imposantes Gebäude. Erzählt mal ein bisschen was, wie groß seid ihr mittlerweile?
Wir sind mittlerweile 60 Köpfe, sage ich mal so. Also davon sind 8 Steuerberater. Ich weiß nicht, wie viel Fachwirte, also ich vergleiche mal, damit man es mal einordnen kann, so ein bisschen mit den Handwerkern. Du hast irgendwie also Gesellen, Meister und die Akademiker, die Ingenieure, sage ich mal so. Mhm. Also 8 Ingenieure, einen Haufen Meister und auch einen ganzen Haufen Gesellen in irgendeiner Form. Ist auch so, dass es gar nicht immer an der Berufsbezeichnung liegt. Wir haben ja auch Steuerfachangestellte, die nur Lohn machen. Das ist ein Spezialbieter, das kannst du nicht anders abdecken irgendwo. Und das sind einfach Dinge, wo du halt auch für aufgestellt sein musst in der Größenordnung, um dieses gesamte Spektrum abzubilden. Und da sind wir ganz gut aufgestellt, aber ja.
Ihr seid ja auch ein super junges Team, gerade was bei den Steuerberatern im Durchschnitt, ne? Durchschnitt, was hatte ich mir aufgeschrieben? 31 Jahre?
Das war, glaube ich, von den Gesamtmitarbeitern, von den Beratern von den 60, sind wir aber auch noch unter der 40.
Ja, glaube ich auch.
Im Durchschnitt, ja, von den 8.
Ah, ja, 31 bei den Steuerberatern wäre auch ein bisschen, aber insgesamt von den 60 Leuten ist es ja ein ungewöhnlich niedriges Durchschnittsalter, gerade hier in Nordfriesland, wo ja im Zweifel eher ältere Menschen sind.
Ja, aber liegt, denke ich, auch an dem Ausbildungsbetrieb, der wir auch sind und die seit diesem Jahr auch dreizügig sind. Also jedes Ausbildungsjahr. Im Moment laufen hier 7. 7 genau. Azubis laufen hier im Moment rum, das ist schon, und die bleiben auch bei uns, da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drüber.
Woran liegt das? Ich meine, warum bleiben die eure Azubis in Viöl in Nordfriesland? Die meisten gehen ja wirklich weg nach einer Zeit.
Teamgeist. Also wir sagen immer die H&P-Familie und das kann man ja wieder sagen, das ist ja plakativ ein bisschen Spruch, aber tatsächlich ist hier doch schon so, dass man gleich aufgenommen wird und auch alle, die ausbilden, also die jetzt schon hier sind, wissen, wenn sie gut ausbilden, wird ihnen das ja 3- und 4-mal zurückgezahlt, weil sie ja entsprechend ihre Kollegen ranzüchten und so, weil die irgendwie der Arbeit abnehmen können oder helfen können in irgendeiner Form. Und dieses Zusammenspiel mit aus Jung und Alt ist ganz, ganz, ganz stark. Und also, dass wir jetzt immer jünger werden, liegt ja nur daran, dass wir eben immer 3 ausbilden und, ich sag mal so, toll, 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 auch viele auch bei uns bleiben möchten und wollen, weil auch hier natürlich eine Karrierechance auch da ist. Oder ich sag mal so, einige sagen auch, ey Mensch, das ist so klasse, ich wohne halt an meinem Arbeitsort, oder weil wir unsere Mitarbeiter wohnen auch nicht weiter weg als Dagebüll und Eggebeck und ich glaube Erfte ist ein oder weiter nicht, aber ich sag mal so, das Gros kommt aus einem Umkreis von 15 Kilometer irgendwo.
Ja, neben der Arbeit auch das Miteinander einfach. Ja. Ne? Also dieses H&P-Familie, was Finn sagte, ist wirklich so. Ich bin ja selbst woanders gelernt, bin hier irgendwann angefangen vor 12 Jahren knapp und das ist schon so, dass es hier wirklich eine Familie ist. Hier wird auch mal der Mensch einfach gesehen ohne die Arbeit.
Ihr beiden seid ja auch hier geblieben. Ihr wart kurzzeitig mal weg. Auch nicht im Ausland, sondern außerhalb Schleswig-Holsteins. Warum seid ihr hier geblieben oder zurückgekommen? Ganz kurz. Finde ich immer sehr interessant.
Einfach ein Nordlicht. Also ich bin Landei, da stehe ich zu und ich finde es einfach gut hier, weil man hier auch unglaublich groß werden kann.
Ja, und ich hatte nach dem Abi eigentlich ja vor, Steuerfachangestellte zu machen und dann halt in ein Studium zu gehen in die Richtung. Aber da bin ich dann Papa geworden und dann hatte ich auch meine...
Wie das mal so kommt.
Wie das mal kommt. Und dann hat das mal so kommt. Dann musste man mal die ganze Sache einmal noch überlegen, okay, es ist die Verantwortung hier und dann bin ich hier geblieben und bereue das nicht eine Sekunde quasi, weil das ist echt toll einfach, wenn man hier durch die Straßen läuft, sage ich mal so, und gekannt wird. Ich habe dieses Anonyme in der Stadt, da habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor gehabt irgendwo, weil ich halt unglaublich gerne mit Menschen mich austausche irgendwo oder auch mal Moin auf der Straße, ehrlich, ein freundliches Moin. Und das ist so der Punkt, warum man auch mal sagen kann, also warum sollte man denn weg? Also man kann jetzt mal einen Tag nach Hamburg fahren und da einen auf den Putz hauen oder so eine Art, aber...
Ich finde es immer herrlich, wenn man dann wieder zurückfährt.
Und wenn man zurückfährt quasi, dann ist es wieder ein bisschen in die Heimat. Und Heimat ist natürlich klar. Mhm.
Ganz viele Branchen leiden unter Personalnot. Bei euch habe ich nicht so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es in der Steuerbranche generell ist, aber bei H&P scheint das wirklich gut zu laufen.
Tja, das haben wir ja gerade schon versucht zu erläutern quasi. Das liegt ja in der Ausbildung. Ne? Ja. Also ordentliche Ausbildung. Wir haben auch eine tolle Schule in Schleswig, wo wir sie hinschicken dürfen noch. Und Wir fangen eigentlich noch einen Schritt früher an, sind bei den Praktika und haben auch jedes Jahr hier 10 Praktikanten durchlaufen, die auch wirklich richtig ein ordentliches Praktikum kriegen.
Das heißt ein ordentliches Praktikum bei euch? Wie läuft das ab?
Ja, die stehen hier nicht zum Kaffeekochen kopieren und so, was man so denkt vom Büro vielleicht, sondern dürfen wirklich mal sehen, was mache ich denn hier? Und auch viele Gespräche werden geführt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist passiert in der Ausbildung? Was ist, wenn ich hier fertig bin? Was habe ich für Perspektiven auch? Dass man nicht sagt, so, ich lerne Steuerfach und bleib da drin. Man hat ja auch gefühlt jede Tür offen, wenn man Steuerfach gelernt hat. Okay. Und das ist schon fast wie eine Bewerbung bei den zukünftigen Azubis. Ja,
genau.
Dann was anderes. Wie verdienen Steuerberater denn eigentlich Geld? Rechnen die so nach Stunden ab? Mensch, ich habe hier 2 Stunden beraten, habe das 4 Stunden lang vorbereitet, kann in 6 Stunden abrechnen. Wie läuft das bei Steuerberatern ab?
Also
kommt drauf an.
Kommt drauf an, ja. Es ist am Ende des Tages gibt es...
Wahrscheinlich sehr kompliziert.
Ja, das ist wie alles im Steuerrecht. Das ist ja alles kompliziert. Und hier gibt es auch eine Vergütungsverordnung, heißt das Ding. Das kennt man ein bisschen von den Anwälten und Notaren, die auch irgendwie nach irgendeinem Wert irgendwas nachher in Rechnung stellen, wo kein Mensch versteht, warum, weshalb, wieso. Und bei uns ist es eigentlich hier genauso, bloß dahinter steckt, wie du schon gerade sagst, diese Stundensatzkalkulation, welcher Mitarbeiter hat wie lange dran gesessen. Und das muss ja irgendwie aufgehen. Also das ist eine ganz normale Unternehmenskalkulation, wie jeder Handwerker seine Stunde kalkulieren muss, müssen wir die auch kalkulieren, um das alles, also die Truppe halt auch entsprechend zu halten mit in Fortbildung und das Gebäude zu halten und all die Thematik. Also ganz normales Unternehmertum wie alles andere auch.
Was ist eine ganz klassische Aufgabe als Steuerberater? Eine Steuererklärung vorbereiten oder was ist an sich so die Hauptaufgabe von dir zum Beispiel, Christine?
Also Steuererklärung erstelle ich gar nicht mehr so viel.
Was macht ein Steuerberater also gar nicht mehr?
Dafür haben wir hammertolle Kollegen und Kolleginnen, die das machen.
Okay, der hohe Steuerberater, was macht der noch?
Das ist eher, geht in die Richtung Beratung, also wirklich investieren oder ja, die Abschlüsse natürlich nachher besprechen, wenn die erstellt worden sind.
Also es geht schon, also in die Frage nach investieren oder kaufen, das geht ja auch schon in Richtung Bankberatung fast schon, ne?
Ja,
mehr oder weniger, ne?
Ja, mehr oder weniger
also
schon.
Also dieses Berufsbild deckt ihr ja auch quasi ab.
Zumindest reißen wir es an, ne? Weil wir doch immer mit unseren Banken hier, mit denen wir zusammenarbeiten, immer sehr in engem Kontakt stehen und auch immer zusammen Hand in Hand solche Projekte angehen. Mhm. Ja. Also eigentlich ist es mehr eine beratende Funktion, ja.
Wenn du mit Anfang 30 oder mit Ende 20 noch auf den Bauernhof gekommen bist, als fertige Steuerberaterin und dir kommt ein 66 Jahre alter Landwirt entgegen und du sollst ihn erstmal beraten, wie er denn seine Einnahmen wie anlegt oder was er damit machen soll. Wie ist da deren Reaktion gewesen in der ersten Zeit?
Also ich will mal sagen, die meisten sind ganz gut damit umgegangen, weil die meisten mich schon vorher gekannt haben, schon langjährig gekannt haben, da war es gut. Klar, es gibt immer den einen oder anderen, ne, was der Boni kennt. Da kam
oder
schon,
der erwartet vielleicht auch ein anderes.
Er erwartet jemand anderen.
Genau.
Und
hat
so, kannst du das? Ja.
Oder wann kommt der Chef denn?
Ja, ich kann das auch. Und wo bleibt denn Herr Hansen? Na, sag ich, den brauche ich dafür nicht mehr. Das war schon, dass das ein, zweimal vorgekommen ist, ja.
Wirst du oft unterschätzt oder wurdest du häufig unterschätzt? Weil Steuerberatung ist doch eigentlich auch, wenn ich an die Steuerberater denke, die ich kenne, ist eine Männerdomäne.
Also es verändert sich schon. Also in den Vorjahren ist es schon so, dass der weibliche Anteil schon gestiegen ist. Das kann ich schon sehen.
Ja. Auch bei den fertigen Steuerberater?
Also bei den fertigen Steuerberatern auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass die Tendenz zur Selbstständigkeit eher männerlastig ist und die meisten im Angestelltenverhältnis bleiben.
Ich komme nun gerade von der Windmesse, durfte da einige Geschäftsführer interviewen von den Windfirmen und da war keine Frau. Ich habe nur Männer vor die Linse bekommen, weil wenn ich gesagt habe, Mensch, ich brauche mal einen O-Ton aus der Geschäftsführung, jo, Moment, wir holen mal den Chef. Kommen nur Kerle. Woran liegt das? Was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich bin auch bei den Wirtschaftsjunioren. Warst du da auch mal? Bist du da?
Nee, aber
du bist bestimmt nicht mehr.
Von mir.
Nee. Irgendwann haben wir Schluss.
Irgendwann Schluss, ja.
Da sind auch so gut wie keine Frauen. Hatten letztens mit dem Wirtschaftsminister einen Zoom-Call, 13 Kerle und er. Und er sagt, Mensch, bei euch klappt das ja auch super mit den Frauen. Warum glaubst du, ist das so?
Also ich glaube schon ein bisschen geschuldet ist es branchenmäßig vielleicht auch, dass manches einfach auch noch männerlastig ist, was auch durchaus in Ordnung sein kann. Aber ich glaube schon, dass die Karriere häufig geopfert wird für die Familienplanung. Dass es heute immer noch dieses Bild gibt, dieses typische Familienbild.
Ja.
Und da werden wir noch ein paar Generationen brauchen, um das vielleicht ein bisschen mehr auf eine Gleichstellung zu kriegen.
Gleichstellung, sehr wichtig, ganz klar. Lass uns dann über den Begriff Quote sprechen. Bist du denn dafür, eine gesetzliche Frauenquote zu haben? Ich meine, bei euch, ihr seid wie viele Frauen bei den Steuerberatern? 2 Frauen und wie viele Steuerberater? 6. Das ist ja noch nicht pari. Muss es ja auch überhaupt nicht sein, oder? Oder würdest du sagen, ja, jedes Unternehmen braucht in der Geschäftsführung 50-50? Politik braucht 50-50?
Also ich kann jetzt ja nur von unserem Unternehmen hier sprechen. Also ich finde, wir ergänzen uns super. Also ich finde nicht, dass das 50-50 sein muss, aber dass es nicht nur Männer sind, glaube ich, ist gut.
Ist richtig gut. Also ohne, also das würde hier nicht so sein, wie ihr hattet schon gesagt, dass das Gebäude gut gefällt oder so eine Art, dass es nicht nur den Männern zu verdanken, im Gegenteil eher, dass da das Auge
des Herrn wahrscheinlich ganz anders aussehen.
Ja, es ist so, die ganze, also das, und das finde ich auch ganz klar, also ohne.
Was können Frauen denn besser finden?
Tja, vielleicht sind wir ein bisschen pragmatischer veranlagt oder gucken mehr auf das, auf die sachlichen Sachen, so Mensch, hier funktioniert die Technik quasi, den ganzen Kram, aber dann würde hier nicht mit ein schönes Blümchen stehen oder ein bisschen Kekse dabei sein. Ne? Also ich, ne, gestern haben wir noch überlegt, Mensch, müssen wir was vorbereiten quasi?
Und dann hat Christine, hast du überlegt?
Ja, oder auch ich überlegt. Aber dann hattest du ja geschrieben, Teeservice quasi, und Christine hat es dann noch vom Dachboden von aus den 40er Jahren, glaube ich, noch ein Teeservice hingestellt und die Kekse. Also da habe ich nichts mit zu tun gehabt, und da sieht man wieder, wo kommt denn die das Schöne auch immer her. Und das ist ja nicht nur, dass es das Schöne ist, sondern auch von fachlicher Kompetenz und auch von Mitarbeiterführung sind manchmal einfach, gerade weil wir auch viele Frauen hier haben, auch mal, brauchst du mal eine Frau zum Schnacken. Und nicht nur, ne, ich immer zum Chef hoch und erzähle ihm Dinge, wo er eigentlich keine Ahnung davon hat oder gar keine, die letzte Empathie vielleicht auch viel fehlt irgendwo. Und da, glaube ich, sind Frauen teilweise wirklich stärker als wir Männer.
Du arbeitest viel mit Männern zusammen. Was unterscheidet das Arbeiten von Männern und von Frauen? Was würdest du sagen?
Ja, ich arbeite fast ausschließlich mit Männern zusammen, gefällt mir aber gut, muss ich gestehen.
Ja. Ich meine, das hört also, man häufig von Frauen, dass sie gerne mit Männern arbeiten oder auch mit Männern befreundet sind.
Es ist ziemlich klar.
Ja.
Also das ist wirklich ganz klar und das ist immer gerade raus. Klar gibt es auch Frauen. Wir haben auch ein paar Landwirtinnen als Mandanten und da ist es genauso klar. Ich habe das Gefühl, das bringt vielleicht auch der Beruf so mit sich. Die mussten sich auch ein bisschen durchkämpfen. Ja. Und müssen sich auch eher mal beweisen, aber...
Ist das so? Musst du das auch? Musst du dich mehr beweisen als ein männlicher Steuerberater? Hast du das Gefühl teilweise, um auch Anerkennung zu bekommen? Oder
also hier Akzeptanz? Jetzt glaube ich, nö, so das Gefühl habe ich jetzt nicht hier unbedingt. Also wenn man, so wie Finn es anspricht, auf Schulungen ist das schon manchmal, ja, hat man schon manchmal den Eindruck, weil man vielleicht auch nicht den Klischee-Steuerberaterin erfüllt. Also, aber ansonsten vermittelt mir keiner so eindringlich den Eindruck, dass es so wäre.
Gut, haken wir das ab. Ein Thema, über das wir leider sprechen müssen, weil wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, ist das Thema natürlich Corona und Steuern. Haben wir viel gehört in den letzten Monaten, letzten Jahren. Soforthilfen hier und da. Steuerberater haben so viel zu tun, können keine Mandanten mehr annehmen. Meintest du ja auch mal vor einem Jahr zu mir.
Ja. Oh ja, Asche auf mein Haupt.
Nee, ich habe jetzt ich nehme an, einen deutlich besseren.
Schöne Grüße an Sönke.
Ja. Er hat heute Geburtstag.
Echt? Naja,
okay. Egal. Was meint ihr? Das habe ich nämlich schon mal gefragt in einem meiner Podcasts. Sind Steuerberater die ganz großen Profiteure der Corona-Krise? Weil so viele Unternehmen mussten ja wirklich mit ihren Steuerberatern regelmäßig sprechen. Und man hat ja immer wieder gehört, Steuerberater hier, da und da. Was meint ihr?
Tja, gute Frage, Tore. Die hast du ja schon mal im Apotheker gestellt in deinem Podcast.
Ja, er hat es auch verneint.
Ja, er hat es auch gut beantwortet quasi. Was heißt Gewinner? Wir haben auf jeden Fall mehr zu tun gehabt als vorher. Also wir hatten auch vor der Pandemie ein Jahr vor uns, wo wir sehr viel Respekt vor hatten, weil wir in dem Jahr eine Menge Fortbildung hatten hier, die also quasi dann, wie ich erzählte, in Springe sind oder so, und nicht hier zur Verfügung stehen. Und hatten also schon Ende 19 gesagt, oh Mann, 20 wird ein spannendes Jahr. Und dann kam ja halt Corona und dann sind natürlich viele Aufgaben bei uns gelandet, um die wir uns auch nicht gerissen haben, aber wen fragst du denn in irgendeiner Form? Und da war halt viel mehr Arbeit da. Und dann muss man eher sagen, sind wir die Gewinner oder sind vielleicht sogar die Verlierer, weil wir jetzt noch mehr Arbeit hatten mit dem Problematik Fachkräftemangel irgendwo, kann man auch so sehen. Aber von der Arbeit her haben wir definitiv mehr zu tun gehabt und standen auch mehr im Fokus natürlich auch. Aber glaubt man nicht, dass wir jede Stunde abgerechnet haben oder abrechnen konnten, weil es ja genau das war. Es braucht niemand an uns und dann waren wir halt auch da. Und das hat also sich nicht unbedingt im Rechnungsausgangsbuch niedergeschlagen.
Die Verantwortung war ja auch deutlich höher. Man hat ja immer nur gelesen, Mensch, beantragt nur Soforthilfen, wenn ihr das mit dem Steuerberater abgeklärt habt. Und ich meine, ihr hattet das Vorwissen ja auch nicht. Niemand konnte sich darauf vorbereiten. Wie hast du dich darauf vorbereiten können? viel pauken, oder?
Ja, vorbereiten. Wir hatten hier das Glück, dass Finn sich wahnsinnig in die Materie reingekniet hat und uns alle immer gebrieft hat. Wir haben klar mit Medien verfolgt und auch die Fachinfo gelesen dazu, um bestmöglichst vorbereitet zu sein für die Mandanten. Aber Finn hat sich schon wahnsinnig reingekniet und hat aufgepasst, dass wir immer auf dem aktuellen Stand sind und um unsere Mandanten bestmöglich zu begleiten in der Zeit. Darum ging es dann auch nicht unbedingt nur um das Finanzielle, sondern auch wirklich zu begleiten in der Zeit, weil es schon sehr, sehr schwer war für einige Bereiche und auch noch ist.
Es gab ja einige Geschäftsschließungen, nur nicht anders ging. Habt ihr dadurch viel Leid auch erfahren? Ich meine, ihr seid mit euren Klienten ja wirklich ganz close.
Das ist eher auch so eine Sache, die sich ein bisschen zeitverzögert gezogen hat. Wir sind ja hier ein bisschen eine Tourismusregion. Das heißt, der erste Lockdown war erstmal ein Schock, sage ich mal so. Aber der Sommer war ganz gut und haben sich viele Betriebe, die also mit Tourismus zu tun haben, auch wieder ein bisschen erholt. Natürlich haben wir auch Landgasthöfte zum Beispiel, die jetzt nicht direkt in Husum am Hafen sind oder so in die Richtung. Und da ist es natürlich schwieriger gewesen, weil die Feste nicht gefeiert werden konnten. Da war es schwieriger. Also so als mal Beispiel. Das kam ein bisschen auf den Mandanten an. Und toi, 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 so viele Schließungen gab es halt nicht, weil nachher in der umso mehr Hilfen es gab, umso besser wurden sie nachher für bestimmte Branchen und haben viele auch erstmal jetzt gerettet. Aber jetzt ist die Problematik, dass der Fachkräftemangel ist da. Also jetzt sind viele in der Gastro zum Beispiel abgewandert und die finden halt
die kommen auch nicht wieder.
Nee, die kommen nicht wieder. Das ist halt die viel größere Problematik, die gar nichts mit Steuern und Hilfen zu tun haben, sondern ganz normal mit einem Wandel des Berufs, der Berufsbezeichnung halt.
Genau. Also ganz andere Themen eigentlich, die mit Steuern gar nichts zu tun haben. Ich sag mal mit Import, Export, keine Ahnung, ich rede so von meinen Schweinebetrieben, die ich so habe. Also das ist schon so, aufgrund des Exportstopps ist da ja auch, ging nichts raus, Preisefall. Also das ist Wahnsinn und da sind schon Existenzen. Aber sonst, wie Finn sagt, toi, 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 haben unsere Mandanten weitestgehend noch satt gehabt.
Viele beschweren sich ja über die Zuschüsse. Einerseits, dass sie viel zu spät kamen, dass sie möglicherweise viel zu wenig sind, dass sie unfair sind. Was ist da euer professioneller Blick drauf? Sind die Zuschüsse vom Bund gerecht gewesen?
Kommt drauf an. Also ich sage mal so, das wurde von Programm zu Programm, ich sag mal, haben sie mehr rausgehauen, also oder mehr möglich gemacht quasi, weil natürlich Verbände und Lobby auch ein bisschen Gas gegeben haben für ihre Mitglieder. Und gerade im Bereich Gastrohotellerie mit der DEHOGA im Nacken, die haben also viel auch durchgepeitscht, gerade in dieser letzten Überbrückungshilfe 3 heißt das Ding quasi. Da wurde viel reingemacht, also reingebaut, nachher auch ein Unternehmerlohn, der immer fehlte. Der war halt vorher unfair, dass der nie mit drin war in irgendeiner Form. Wenn du halt Umsatz gleich Gewinn hast, dann fehlt dir das einfach. Da musst du auch irgendwie vom Umsatz was kriegen. Und das haben sie halt mit der November-Dezember-Hilfe und mit der Ü-Hilfe 3 nachher ganz gut hingekriegt. Aber es kam spät. Also es hat lang gedauert. Und
es wurde immer nachjustiert auch. Ja. Das hat auch unsere Arbeit immer schwerer gemacht, weil immer nachjustiert worden ist. Und immer, ach, warte kurz, wir müssen nochmal nachbessern. Und das wird sich ja noch hinziehen mit den Schlussabrechnungen. Und da werden wir noch ein paar Jahre mit zu tun haben.
Diese ÜHF 3 ist tatsächlich, die ist 12-mal angepasst worden. Die gab es 6 Monate und es hat sich 12-mal angepasst. Das letzte Mal am letzten Tag, bevor sie ausgelaufen ist, haben sie nochmal irgendwas nachgebessert irgendwo. Und das war echt übel. Und ich habe gerade, bevor du gekommen bist, noch einmal mein Portal geguckt. Quasi. Ich habe also alle Anträge, die gelaufen sind, liefen halt über meinen Tisch. Und dann gucke ich mal rein, oder was Neues gekommen ist. Da kam jetzt ein Bewilligungsbescheid, heute 16.09., Antrag 23.03. Das war krass, habe ich heute gedacht. Also war
halbes Jahr.
Das war so ein Negativbeispiel. Ja. Andersrum, derselbe Bescheid, der daneben war, quasi war, habe ich am letzten Freitag beantragt und ist heute gekommen. Na, das ist nachher auch zu ihr gekommen, aber das war also beides. Also es gibt Gewinner und Verlierer, gibt Fairness und Unfairness, ist immer einzelfallabhängig. Aber
sind Landwirte Gewinner oder Verlierer der Corona-Krise? Man hat ja, natürlich kriegt man viel mit von der Landwirtschaft, aber in Bezug so richtig auf Corona habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Wie würdest du das einschätzen?
Also richtig Gewinner und Verlierer, also es kommt vielleicht auch drauf an, welche Landwirtschaft, also ob ich nur einen Ackerbaubetrieb habe oder einen, der sich quer aufgestellt hat, sich auch quer subventionieren kann durch andere Standbeine, die er hat, hat er nicht so viel gemerkt, auch anhand von der Corona-Krise, aber ich sag, wenn man spezialisierter Betrieb ist, kommt es schon vor, dass man wirklich gebeutelt ist aufgrund von Corona. Es sind ja auch Schlachthöfe durchgemacht worden, die haben lange in Quarantäne gesessen und die Nachwirkungen kommen jetzt, weil Angebot und Nachfrage regiert nun mal den Preis und der Preis ist wahnsinnig schlecht. Die können wirklich einen Fuffi auf jedes Ferkel draufnageln und das ist einfach existenzbedrohend, kann es schon werden. Also teilweise schon Verlierer. Nicht alle würde ich nicht sagen, aber teilweise schon, ja.
Vor ein paar Tagen habe ich in der Zeitung gelesen, jetzt kommen die Rückforderungen. Da geht es auch um die Soforthilfen. Heißt, Betriebe, die Soforthilfen bekommen haben, müssen es gegebenenfalls zurückzahlen. Warum, woran liegt das? Was ist da deine Meinung zu? War ja wirklich ein langer Artikel, der Zustand, und sehr umstritten.
Ja, ist auch wirklich umstritten, und da habe ich auch eine klare Meinung zu. Die war wirklich schwach von der, also da gab es ja immer ein Regelwerk zu, das wurde auch relativ zügig aufgemacht, der Lockdown kam ja und wurde auch ziemlich schnell nach Hilfen geschrien, und das ging auch schnell.
Genau, und das war ja erst lobenswert, dass es so schnell
ging. Genau, das muss man sagen, das war zügig.
Und um zu Verständnis, jetzt wird dieses Geld teilweise wieder eingefordert.
Genau,
und richtig. Warum?
Ja, die Betriebe haben das am Ende des Tages ja selber beantragt, halt ohne, also es ging ohne Steuerberater, erst die nächsten Hilfen gingen alle nur über dieses Portal, dass er einmal, ich sag mal, ein bisschen verplausibilisiert wird. Und da haben einfach alle gesagt, gib 9.000 Euro, nehme ich. Stehe mir zu, weiß ich nicht, aber nehme ich erstmal. Und da sind natürlich auch, das war damals auch in der Presse, auch ein paar, die wirklich mit Betrugsmaschen da durchgegangen sind. War das was jetzt Negative?
Warst du immer dabei.
Klar. Ja, was natürlich echt ätzend ist quasi. Aber das Problem an dieser ersten Soforthilfe war, dass da einfach nichts drin war. Es war nur Fixkosten-Liquiditätsengpass, heißt das ganze Ding. Also ganz, ganz irre.
Das war weit auszulegen, ne? Das ja, war schwer das, verständlich für einen
also Verein. Wirtschaftlich auch nicht nachvollziehbar. Und jetzt sind diese Regeln halt seit April 2020 nicht geändert worden. Und jetzt quasi hat man die Investitionsbank gesagt, wir sollen mal gucken, ob wir da, ob das alles richtig gelaufen ist. Und haben jetzt 56.000 Unternehmen angeschrieben hier in Schleswig-Holstein, die es beantragt haben. Und es hat jeder eine E-Mail im Postfach. Und wo kommt die wieder an? Ha, Steuerberater. Ne? Also kommen die hier rein. Und dann hilfst du doch wieder, irgendwo so das rauszufinden. Und da sind unglaublich viele, ja, also wie ich vorhin sagte, dieses, wenn du Gewinn, also Umsatz gleich Gewinn hast und keine Fixkosten hast, dann hast du keine Förderungshilfe und dann musst du 9.000 Euro zurückzahlen. Obwohl damals die Politik halt sagte, hier, wir geben dir einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Und jetzt wird sich doch eine ganze Menge wiedergeholt. Und bei uns.
Da ist das Verständnis der Unternehmer, glaube ich, auch überschaubar.
Ja, ziemlich. Ja, also nett ausgedrückt quasi. Also als die E-Mail kam, hatte ich bin ich panisch über den Flur gerannt, habe mal kurz gesagt, Mann, Leute, hier, das wird jetzt spannend werden, weil. Ja, 85-90% zahlen zurück, weil ich die Regeln ja kannte. Der so, oh, scheiße, jetzt ist es soweit.
Da kam auf den Freitag die Mail und Montagmorgen ging das dann rund, ja.
Ja. Das war echt ätzend. Also das ist auch jetzt und jetzt
haben wir damit vorbei.
Ja, die Dinge, ich hast ja im Zahlungsbericht gelesen, das haben die ganz, ganz gut auch dargestellt in irgendeiner Form. Das ist einfach auch, da sind auch wirklich Unfairnisse drin. Und wir haben eine, ja, weiß nicht, wie wir diese Informationen jetzt werten können, aber dass da noch was tut bei der Investition, weil vielleicht nochmal nachbessern. Das haben viele Landesprogramme auch in NRW und in Baden-Württemberg auch nochmal nachgebessert. Das hoffen wir jetzt ein bisschen. Bis 31.10. Ja. musst du das melden und ein bisschen, wir haben es beiseite gelegt und warten, ob nochmal was sich verändert, bevor wir da jetzt beigehen, aber die Uhr tickt, ne? Also, der September zu Ende ist, müssen wir da irgendwie mal reagieren.
Müssen reagieren, ja.
Und damit viele rückzuzahlen sein.
Ich habe mich mit meiner Moderatore-Selbstständigkeit vor 2 Jahren erstmalig mit Steuerberatern auseinandergesetzt, weil ich sonst nie mit der Thematik Steuern irgendwie zu tun hatte. Ja, in meiner Ausbildung bei der Bank war das Thema, hat mich ziemlich angenervt, aber jetzt muss man es halt. Und ich hatte da wirklich überhaupt keine Lust drauf und habe dann auch meine Steuererklärung machen lassen. Was ratet ihr da jungen Selbstständigen, sollen die Steuererklärung selbst machen oder ist es schlauer, die beim Berater machen zu lassen? Ich meine, kostet ja auch immer ein bisschen Kohle. Oder ist es per se schlauer, die abzugeben, weil ihr findet immer noch ein bisschen was, wo man Geld zurückbekommen kann?
Also ich glaube immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? Also ich glaube, es ist immer cleverer, als abzugeben.
Ich sehe das auch so. Ich habe zwei linke Hände, ich kann nichts im handwerklichen Bereich, gar nichts. Also nicht mal Nagel im Bund Stroh hauen. Deswegen ist es relativ schwierig für mich, irgendwas handwerklich zu machen. Und da muss man dann auch irgendwo die Profis holen irgendwo. Und bei der Existenzgründung gerade da ist auch wieder nicht nur Steuern Thema, sondern auch Gründungszuschuss, Krankenkasse. Also es geht halt wieder weiter als nur Steuern. Daher ist es auch wieder ein Spezialthema, wo du auch, also zumindest mal zum Steuerberater zum Erstgespräch, ob du die Steuererklärung nachher selbst machst, das kann man da nochmal gucken. Aber eigentlich brauchst du eine Dauerbetreuung.
Ist ja nicht so, dass man immer mit einem halben Bein im Knast steht, aber ne, wenn man irgendwas nicht richtig angibt, das ist ja nicht legal.
Nee. Sagen wir so.
Nee. Und es gibt ja Beispiele, hört man regelmäßig im Profisport, ne, 20-jährige Multimillionäre, die kurz mal 30 Millionen Dollar, Euro, Pfund nicht versteuert haben. Woran liegt das? Liegt das daran wirklich, dass sie es nicht besser wissen? Oder haben die zwielichtige Steuerberater? Was meint ihr?
Was hast du gelesen? Ja. Habe ich damit zu tun?
Ich weiß nicht, ob du Ronaldo betreust. Das ist wahrscheinlich Mandantengeheimnis.
Ja, ist aber Mandantengeheimnis.
Aber ich meine, das hört man ja häufiger mal. Ne? Hat wieder Ärger mit dem Finanzamt, weil zig Millionen Steuern nicht richtig angegeben.
Das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das deutsche Steuerrecht ist noch das Schlimmste von allen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das portugiesische ist oder wo auch immer er jetzt beschränkt steuerpflichtig ist oder nicht.
Ja, oder also, was auch immer.
Das weiß man nicht, aber zumindest ist gerade, wenn es auch innerhalb von der EU immer passiert, geht gar nicht ohne Steuerberater. Also wenn du jetzt hier dich selbstständig machst und das überschaubar ist, dann kannst du nicht so viel verkehrt machen. Aber ich glaube, Ronaldo kann wahrscheinlich eine ganze Menge verkehrt machen, wenn er auch verschiedene EU-Steuerrechte immer irgendwie sich gegenseitig hochnehmen.
Ja. Ja. Sollte man das Thema Steuern schon in der Schule haben? Was meint ihr? Es gibt ja immer diesen Vorwurf, man, in der Schule lernt man nichts fürs Leben. Wäre es da angebracht, schon 8., 9., 10. Klasse mal über das Thema Steuern zu sprechen, anstatt eine Gedichtsanalyse zu machen?
Also ich glaube, ich hätte in 8. oder 9. Klasse, wenn ich jetzt nicht gerade das schon von zu Hause kenne, nichts mit Steuern anfangen können. Also
okay, gehen wir aufs Gymnasium. 12. Klasse, da ist die Gedichtsanalyse.
Ja, okay.
Da lieber Steuern oder Theodor Storm analysieren.
Also, meine Tochter ist in der 10. Klasse quasi und die haben jetzt gerade, ne, Gedichtanalyse, was du gerade schon so gesagt hast. Und da habe ich auch mal eher gefragt, was ist denn so mit Politikunterricht? So, jetzt geht es zur Wahl und ganzen Kram ist da, so wie funktioniert das Wahlsystem quasi. Ja. Kommt erst, sagt sie. Mhm. Na, klar, mit 16 geht es erst los. Vorher, aber es gibt Dinge, die sind wahrscheinlich wichtiger als Steuerrecht, aber dieses gesamte Thema Unternehmen, also Betriebswirtschaft wird ja immer
Politik
durchgeprügelt.
Politik und Wirtschaft, ne? Also,
ja,
da sag mal, Zeitung in die Schule, also zum Beispiel, ne?
Ja. Zusammen Zeitung lesen einfach.
Mhm. Was passiert in der Region? Also die Wirtschaft auch mal zur Kenntnis nehmen und auch mal wahrnehmen. Was gibt es für Jobs? Und
Da habe ich ein ganz, ganz geiles Beispiel. Meine Cousine ist auf der, ich glaube, bei auf der, wie heißt die Schule, die Eider-Träne-Schule in Tönning, also ETS heißt sie, glaube ich, und da hat sie den gymnasialen Part gemacht. Und die haben mit den Wirtschaftsjunioren zusammen, ne, das weißt du vielleicht, kennst du das auch.
Die haben aus Tönninger sagen, halte mich raus.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das war tatsächlich, die haben Unternehmen gegründet quasi und haben dann halt auch Werbung gemacht und ganzen Kram, so fake-mäßig.
Cool.
Und da hat mein Kumpel Gonne, schöne Grüße an ihn, der bei euch beim Wirtschaftsjunioren ist, der hat da auch ein bisschen mitgewirkt und das abgenommen so ein bisschen. Und da haben die wirklich ein Unternehmen, und da gab es auch einen Preis für, wenn er das beste Unternehmen hatte, so also in dieser Fiktion. Und das fand ich total stark, weil ich da mit ihm mal drüber geschnackt hatte. Und sowas gehört nicht, also praxisnah. Ne? Mhm. Das muss man machen, also Werbung machen, man muss
mit Steuern zu tun haben. Dann kommst du automatisch mit Steuern kurz mal in Berührung, dass es das gibt.
Ja. Aber nur Steuern, glaube ich, als Schulfach, nee, da muss nicht sein. Das ist auch zu speziell.
Ja.
Dann lieber Metal.
Dann sprechen wir ganz kurz noch über Metal. Was ist das Faszinierende?
Musikwissenschaft mal ordentlich.
Ordentliche
Musikwissenschaft.
Da sind wir relativ ähnlich. Naja, du bist da noch eine Spur härter als ich. Was ist das Geile an Metal? Und du hörst ja auch nicht nur Old Metal, sondern auch Speed Metal und Death Metal und wie das alles heißt.
Ja, wie kommt man dazu? Ich weiß nicht, ich mochte immer gerne extreme Musik. Also ich hab auch
jeder hat ja so eine Phase, aber da kommt er oft raus.
Ja, klar. Ich kam aus dieser Rave-Geschichte mal raus quasi, wo man in Tarpen Fantasy stand und sich mit Knicklichtern bewerfen und bewaffnet hat. Auch die Phase gab es auch quasi. Da bin ich Gott sei Dank wieder rausgekommen. Ja. Aber Metal ist halt, ich finde es eine der intensivsten Musikstile quasi. Also das ist so, wenn du dann dagegen... viele sagen natürlich, es klingt alles gleich. Das ist nicht so. Man muss sich nur mit beschäftigen. Ich bin ja auch eine Art Botschafter und als Botschafter unterwegs quasi für diese Musik. Und es ist tatsächlich oftmals, wenn wir jetzt da diese Metal-Meetings gemacht haben da in den Kneipen Husums, dann war oftmals so, dass Leute rausgehen und sagten, oh, so schlimm war das gar nicht. So, die hatten eher gesagt, so, geh mal hin, wird schon schlimm genug werden. Ja. Und so schlimm war das gar nicht. Andersrum war mein Kollege Ulf mal da, der war nach halben Stunde, hat ihm die Ohren geklingelt, der ist wieder rausgegangen. Und sagte, Alter, dieses Rumgeschreie. Und es kommt drauf an, glaube ich, wie du es auch mischt, wie du es auch rüberbringst, auch mal ein bisschen was. Es ist da auch ganz viel Varietät drin, aber ist eine intensive Geschichte. Und vor allem, wenn man mal auf einem Konzert war, da geht das einfach ab.
Ist so.
Ja, ist einfach unglaublich. Also, was für eine Energie denn da auch ist. Und ja, auch ein Zusammenhalt auch.
Mhm. Na, also. Meine letzte Frage im Podcast. Ich kann mir vorstellen, mit wem du eine Tasse trinken würdest und welche Richtung das geht. Aber ist immer dieselbe. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet?
Mit Julian Nissen.
Mit Julian Nissen?
Ja. Auch Deichdieren? Bekannt als Deichdieren, genau.
Puh.
Ja. Genau.
Okay, ja, warum?
Weil ich sie stark finde. Mhm. A, weil sie die Landwirtschaft natürlich auch vertritt und auch das Thema für sie so gefühlt in der Öffentlichkeit so wichtig ist wie für mich, glaube ich. Und ich finde, sie ist eine coole Socke.
Und ihr kennt euch noch nicht?
Nein, leider noch nicht.
Ja, guck mal, dann ändert sich das bald.
Gut.
Und du, Finn?
Ich habe zwei tatsächlich, also einen, mit dem ich mir verwechselt werde, oder der sieht ja aus wie Fari Yardim. Kennst du von Jerks? Ja, sagen ganz viele. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil das... Die Art auch, nicht nur das Aussehen, die Art vor allen Dingen auch ein bisschen, finde ich immer ganz witzig. Also mit dem würde ich gerne mal einen schönen Abend machen, so ungefähr.
Ich wurde mit Ulmen auch schon öfter mal verglichen.
Ja, echt, also, wa? Ja, ja, dann müssen wir los.
Ja, müssen wir.
Dann noch ein bisschen Jerks weggucken und dann hier gehen wir los quasi. Ja. Nee, und was vielleicht ein bisschen realistischer ist, wo du vielleicht auch bei helfen kannst, ich würde gerne mal mit Thomas Jensen mal eine Tasse Bier trinken vielleicht in irgendeiner Form, weil ich hätte natürlich echt Lust mal... dass diese Metal-Partys, die wir jetzt feiern hier, die sollen ja eigentlich aufwecken, dass hier sind unglaublich viele Leute, die diese Musik halt mögen. Die siehst du auf Konzerten oder wenn du im Wacken bist, siehst du die halt immer quasi. Die kommen nur hier irgendwie nicht so aus dem Quark. Dass man mal so ein, zwei Mal im Vierteljahr oder so aus einer Art mal was hat hier irgendwo. Und da hätte ich total Lust, ob er da auch noch Ideen hätte, wie man das noch ein bisschen mehr promoten kann oder so. Das natürlich ist ja nur nebenbei, was man macht quasi und eher... gemeinnützig, als dass man da wirklich...
Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass er auch als Schobuller, als Husumer...
Ja, deswegen. Daher, da würde ich mal eine Tasse Bier trinken, ja, mal mit ihm.
Ich versuch das möglich zu machen für euch beiden und sag herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte für die Einblicke und dass Steuerrecht oder das Steuerberater gar nicht so steif sind, wie oftmals angenommen wird.
Vielen Dank.
Klasse. Jo. Vielen Dank, dass du da warst.
Bitte. Das war Tourist Tea Time bei H&P in Viöl. Mit Christine Hansen und Finn Schauer.